Herzlichen Dank für einen interessanten Vortrag. Wir steigen gleich in den zweiten Vortrag ein. Wir pflegen die Tradition, am ersten Vortrag immer einen etwas philosophischeren, auch allgemeinen gehaltenen Vortrag zu halten und dann im zweiten Vortrag auch direkt konkret ins Thema zu gehen. Herr Diplom-Ingenieur Christoph Merck von der VTG wird uns erzählen, wie Open Source auch im öffentlichen Sektor Kosten spart und auch ganz konkret auf Vorarlberg eingehen. Er wird die VTG und auch sich selber kurz selber vorstellen.
Danke, Ludo. Aber auch der beste Laptop braucht ein bisschen Strom. Der Beamer sollte auch funktionieren.
Ich glaube, der externe Output nicht schon.
Doch, das passt.
Wunderbar.
Ich hatte schon die Befürchtung, der Macintosh und mein Windows verträgt sich nicht. Aber ich habe ja auch OpenOffice verwendet. So. Ja, und gespannt bin ich natürlich schon, wie dann die Kloschüsseln auf Open-Source-Basis werden. Das werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Und an dem Projekt werde ich mich beteiligen, das kann ich jetzt schon sagen. Mein Schwiegervater ist Installateur, der hat sicher Interesse dabei. So, ja, ich habe heute die Ehre, Ihnen Open-Source in der öffentlichen Verwaltung vorzustellen. Und zwar in der Vorarlberger öffentlichen Verwaltung. Ich bin angestellt bei der VTG, der Vorarlberger Telekommunikations GmbH. Wir sind der Dienstleister oder einer der Dienstleister für den öffentlichen Bereich in Vorarlberg. Ich möchte Ihnen kurz sagen, was ich davor habe, Ihnen heute näher zu bringen. Zuerst ein paar Worte eben zur VTG, unserer Gesellschaft. Dann das Netzwerk, das wir betreiben, das ist das sogenannte Corporate Network Vorarlberg. Ich möchte Ihnen kurz sagen, was die EU und auch Wien zum Thema Open Source sagt. Und es ist natürlich so, dass Vorarlberg nicht immer eigenständig ist, dass sehr viel natürlich auch von außen hereinkommt. Ich möchte Ihnen unsere Infrastruktur kurz mal aufzeigen, was ein Open Source wirklich in Betrieb ist, und zwar Produktionsbetrieb ist, und auf Basis von drei Projektbeispielen Ihnen einfach mal unsere Open Source Bestrebungen, unsere konkreten Projekte vorstellen. Ich habe mir diese drei hier rausgesucht. CryptoGate heißt ein Schlagwort, das zweite heißt das Gesundheitsnetz in Vorarlberg. Das dritte dann der Portalverbund. Das sind Sachen aus dem öffentlichen Bereich, die ich eben näher bringen möchte. Ich werde schließen mit unseren Erfahrungen zum Thema Open Source und natürlich auch mit unseren Forderungen zum Thema Open Source. Also, wenn wir gleich starten, die VTG. Wir wurden gegründet mit dem Auftrag, die Telekommunikationsentwicklung in Vorarlberg signifikant zu fördern, beziehungsweise zu beschleunigen. Fördern ist das falsche Wort, Entschuldigung, zu beschleunigen. Unsere Gesellschaften sind das Land Vorarlberg mit 80% und 20% der Vorarlberger Kraftwerke, in dessen Haus wir heute auch sein dürfen. Die Aufgabenbereiche, die wir so haben, neben eben dieser Beschleunigung der Telekommunikationsentwicklung, ist es auch der Aufbau und der Betrieb des Corporate Networks Vorarlberg. Und das ist eben das Netzwerk auf gut Deutsch der öffentlichen Verwaltung, also Land, Gemeinden, Bezirkshauptmannschaften etc., der Bereich Bildung und Kultur, der Bereich Gesundheitseinrichtungen und die Sicherheitsorganisationen. Wir betreiben auch das Netz und die zentrale IT-Infrastruktur der Landesregierung und sind in einem Spezialbereich auch das Technikcenter für die Schulen Vorarlberg, quasi ein Second-Level-Support, wo wir quasi die Schulen unterstützen oder die Schulbetreuer unterstützen. Und Schlagwort hier sind zum Beispiel die IKT-Offensive der Landesregierung, die in den letzten Jahren sehr stark gezogen hat. Wir machen eben, wie gesagt, die IT-Dienstleistungen für den öffentlichen Bereich. Wir machen Veranstaltungen und Bewusstseinsbildung und auch OSIF ist ja auch wieder ein Teil davon. Sonst bekannt sind das Technologieforum, das jährlich stattfinden wird und der Herr Leubner stattgefunden hat, 10 Jahre mittlerweile. Und Dieses Jahr war auch ein halber Tag dem Thema Open Source gewidmet im Rahmen des Technologieforums. Zum Thema Corporate Network Vorarlberg habe ich mir ein Bild genommen von uns, das mal schematisch darstellt, welche Institutionen hier angeschlossen sind. In Summe ist es ein größeres Netzwerk, also ein Netzwerk vieler kleineren Netzwerke mit jeder Menge Firewalls und jeder Menge Applikationsdiensten, Übergänge zwischen Behörden, Übergänge zum Bund, Übergänge nach Wien oder natürlich auch ins Internet. Thema, was kommt von der EU raus? So im Aktionsplan E-Europe hat einmal die EU empfohlen, diese drei Punkte, die ich aufgelistet habe, nämlich die Software mit frei zugänglichem Quellcode bevorzugt einzusetzen. Dann diese Software auch zu fördern, quasi die Nutzung zu fördern und die Förderung der Entwicklung und Verbreitung von Plattformen für sichere Software mit frei zugänglichem Quellcode. Das ist quasi die Idee, die von EU-Seite kommt, aus dem Jahre 2000. Das ist in der IT-Branche doch schon eine schöne Zeit. Auf Österreich bezogen hat dann das IKT-Board, das ist quasi die so eine Vereinigung zwischen Bund, Land, Gemeinden, wo strategische Entscheidungen getroffen werden, wo geht man in der IT hin, quasi sich hier angelehnt und mal das so vorsichtig formuliert, das heißt so quasi, da es in der Praxis zu keinen Mehrkosten führt, wird vorgeschlagen, in Hinkunft bei einer Anschaffung von Servern sicherzustellen, dass diese auch unter Linux betrieben werden können. In Klammer Ausschreibungsbedingungen. So ist das mal formuliert, aber man darf es auslegen, wie man es möchte. Schade ist, dass es hier nur auf Linux irgendwie beschränkt ist. Wir werden dann aber sehen, in der Praxis ist es nicht so. Das ist quasi der geschriebene Text. Und in der öffentlichen Verwaltung ist es halt oft so, viele Meinungen, der kleinste gemeinsame Nenner wird gesucht. Jedenfalls hat man eine Arbeitsgruppe gegründet und die heißt Alternativen zu monopolartiger Software. Und das ist dann im öffentlichen Bereich tatsächlich ein Problem mit monopolartiger Software. Wenn man einem Hersteller dann mal ausgeliefert ist, dann hat man schlechte Karten. Deshalb diese Arbeitsgruppe. So, wir springen jetzt von EU, von Wien nach Vorarlberg. Was passiert in Vorarlberg? Diese Folie ist nur eine, also ist mal schnell eine Aufzählung an Open-Source-Infrastruktur, die hier in Vorarlberg, auf gut Deutsch, auf diesem Gelände läuft, an dem wir hier sitzen, mit Ausnahme VKW Illwerke, muss ich dazu sagen, das ist nur die Verwaltung. Zentrale Server, 47 Stück, die unter Linux betrieben werden und die 47 Stück haben alle Produktion. Die laufen seit geraumer Zeit, teilweise sind sie 5 Jahre alt, aber die haben wirklich Produktion. Die Windows-Plattform hat natürlich noch Überhand, speziell in der Behördenverwaltung. Das sind 125 Stück Server. Und die sonstigen Server, das sind die Unix-Derivate von Sun Solaris, HP Unix und AIX, die natürlich nach wie vor laufen. Wir haben zusätzlich 200 Geräte im Felde, die von der VTG betreut werden, die mit Linux und oder Open-Source-Systemen betrieben werden. An zentralen Internetdiensten, die wir für die Behörden abwickeln, verrichten 23 Apache-Server ihren Dienst, 11 Sendmail-Server, 10-mal DNS-Server auf Basis von Bind, ein paar Squid-Proxy im Reverse-Modus, etc. Ich möchte nicht alle da aufzählen, ich möchte nur ein Gefühl geben, wir verwenden Open-Source-Dienste in doch irgendwelchen Mengen. Das gesamte Netz- und Systemmanagement innerhalb der VTG ist stark auf Open Source aufgebaut, weil da haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. So Schlagworte wie das MRTG, das ist so ein Produkt, ein Open Source, der Grafiken zeichnet, auch Auflastungen, Auslastung von Leitungen, Auslastungen von CPU, des Servers etc. Logsurfer, das heißt, der Logsurfer wertet unsere Logfiles aus. Wir produzieren 1 GB pro Tag System-Logfiles, die der Logsurfer uns dann so aufbereitet, dass dann doch 1 bis 2 Systemadministratoren das Zeug noch im Griff haben. Nessus ist zum Check der externen Dienste derzeit im Einsatz. Wir checken wöchentlich jeden Dienst, den wir im Internet anbieten, auf Security-Schwächen. Natürlich kommt Snort, Nmap, Perl etc. im Systemumfeld natürlich zum Einsatz. Thema Anwendungsentwicklung. Wir haben uns hier der Java-Welt verschrieben, und zwar die Anwendungsentwicklung, die die VTG wiederum macht. Zum Thema, hier die Schlagworte stehen auf der Folie, die Application Server Tomcat, Datenbank wird großteils MySQL eingesetzt, Xerxes, JDOM sind die XML-Module, JFreeChart, da zeichnen wir Grafiken, diese Balkengrafiken und die Liniengrafiken. Die gesamte Jakarta-Palette wird in irgendeiner Form jeweils irgendwo verwendet. Sonst Open Source im Einsatz natürlich überall, wo es Sinn macht. Wir haben einiges an OpenSSL. Wir haben auch die DHCP-Server laufen unter Linux. Also auch die DHCP-Server der Landesverwaltung. Und die bedienen dann auf einen Schlag mal 1500 Clients am Morgen in der Früh. Linux kommt oft auch in Embedded-Systemen vor, nicht nur bei uns, überall, aber zum Beispiel in den Webcams. Wir haben in unserem Neubau gerade vor der Tür eine Webkamera installiert und mit Freude festgestellt, dass da Linux drauf läuft, und somit ist alles nicht mehr ein Problem. Aber auch in Firewalls. Ich erinnere an zum Beispiel Checkpoint, der führende Firewall-Hersteller, nimmt quasi als Betriebssystem die Secure-Plattform, und das ist nichts anderes wie ein gehärtetes Red Hat Linux-System. Ich habe hier noch ein paar Beispiele aus unserem Tagesbetrieb rauskopiert. Man kann schnell mal die Folie durchgegangen. Links oben ist das MRTG in Aktion, das ist quasi eine Leitungsauslastung über 24 Stunden. Das ist, ich glaube, eine Internetleitung, die ich hier reinkopiert habe. Links unten da, also links auf der linken Seite, heißt das European School Network. Auch das läuft bei uns, auch das wird zu Teilen bei uns durch die VTG betreut. Das ist das der europaweite Bildungsserver. Auf dem herrscht da ziemliche Frequenz. Da greifen die ganzen Lehrer und die ganzen Unterrichtsministerien und Organisationen auf diesen Server zu. Das ist ein riesen Community-Server. Mit einem Mords-Traffic und mit einer Mords-Software-Infrastruktur dahinter. Nur, dass man auch mal das gehört hat, das läuft in Vorarlberg hier auf diesem Gelände. Der Auftrag dazu kommt aus Brüssel direkt, vom European Schoolnet. Aber auch in Vorarlberg gibt es die Lernplattformen. Ich habe hier den E-Learning Vorarlberg ILIAS-Server. ILIAS ist auch Open Source, noch als Bild in der Mitte dargestellt. Links unten ist ein Beispiel einer Xbox, heißt das. Das sind Server, die wir quasi für Schulen mal gemacht haben, auch ein Linux-Server, der einen Web-Server drauf hat, FTP-Server, Webmail, Mail und eine Schmalspur-Firewall, sagen wir mal so. Quasi, dass kleine Schulen kostengünstig einen Internetzugang realisieren können. Das sind meines Wissens jetzt 37 Stück im Einsatz in Vorarlberg. Das sind einfach Standard-Linux-Boxen. Auf der rechten Seite dieser grünen Punkte ist das Gemeindenetz. Jeder dieser grünen Punkte heißt ein Cryptogate, nennt sich das Teil. Das ist ein Linux mit einer IPsec-Software drauf. Das ist quasi das Virtual Private Network der Gemeinden, das in der Zentrale wieder hier zusammenläuft. Es sind 96 Gemeinden da drauf. Wir haben in Vorarlberg 94 Gemeinden sind drauf, aber wir haben 96, zwei fehlen noch. Aber die kommen auch noch. Grün heißt, dass alles funktioniert. Das ist quasi unser Management dazu. Rot, ein Fiktorsberg, gab es gerade ein Problem, als ich diesen Screenshot gemacht hatte. Okay, aber das hat jetzt noch nicht so große Alarme ausgelöst. Rechts unten ein bisschen verschoben. Okay, das ist eine Webseite der Landeswarnzentrale, eine interne Webseite, wo quasi den Sicherheitsorganisationen, den Feuerwehren, den Rettungsdiensten, der Bergrettung und der Wasserrettung Katastropheninformationsdienste angeboten werden. Das Ding nennt sich DIBOS, Digitale Informations- Verarbeitung der Behörden und Organisationen im Sicherheitsbereich heißt das. Ist eine Intranet-Applikation, das können Sie als End-User nie sehen. Aber das Interessante ist, es läuft dahin, also das System läuft an sich in großen Teilen mit Open-Source-Komponenten. Es gibt ein paar Spezialentwicklungen, die nicht Open-Source sind da drinnen. Gut, ich möchte auf drei Projekte detaillierter eingehen. Den Namen CryptoGate habe ich kurz erwähnt. Wir sahen uns 1998 mit einer Anforderung konfrontiert, die geheißen hat, wir wollen und wir brauchen einen Netzwerkzusammenschluss von Land und Gemeinden. Und zwar einen sicheren Netzwerkzusammenschluss. Und es muss die freie Wahl des Netzproviders sein. Also es kann nicht sein, dass hier die VTG auftritt und sagt, wir verkaufen Leitungen oder was auch immer. Oder man nimmt die Telekom und sagt, Telekom, mach mal. Sondern wir haben einen freien Markt. Auf gut Deutsch, das muss über Internet funktionieren. Die einzige Lösung, die es damals gab, war ein VPN zu machen. Und zwar zum Einsatz kam und kommt nach wie vor Linux mit FreeSWAN, mit mehreren Modulen herum fürs Management. Also ist ein SSH-Daemon drauf, es sind Syslog-Management-Daemons drauf, Logging-Daemon. Das Ganze läuft auf einer Hardware mit 16 MB Flash und 64 MB RAM. Es sind keine Lüfter eingebaut in diesem Gerät. Das stört natürlich dann in der kleinen Gemeinde, wo es nur zwei Arbeitsplätze gibt und dass der PC quasi unter dem Tisch steht. Deshalb auch speziell für eine Hardware. Ich habe Ihnen so eine Hardware mitgebracht, das sieht so aus, dieses Teil. Das ist ein sogenanntes CryptoGate. Standard-Hardware können Sie im Internet überall kaufen, kostet ein paar hundert Euro. Das Linux, was drauf läuft, ist auf einem Flash-Chip. Ich habe hier einen im Hosensack. Moment, glaube ich mal. Also das Linux läuft auf so einem Teil. Und zwar kein richtiges Linux, sondern ein Linux-Kernel und sonst nichts. Und mehr wollen wir nicht. Wir wollen den Linux-Kernel und die IPsec-Software. Bei den Terminen war das so, Planung und Entwicklung war 98 und 99. Und wir haben mit dem Rollout im Herbst 99 begonnen. Der Stand heute ist, wir haben ca. 170 IPsec-Anbindungen. Also das VPN hat 170 Tunnels. Wir haben einen sehr, sehr sicheren und sehr, sehr stabilen Betrieb. Weil ich muss dazu sagen, das sind jetzt nicht nur Gemeinden, die 170 Stück. Bei den Gemeinden sind es dann nur 110 Stück. Die anderen kommen aus Schulverwaltungen dazu und aus diversen anderen Dienststellen. Warum haben wir damals Linux genommen? Na, es war ganz einfach, es gab nichts anderes Vernünftiges auf dem Markt. Es gab tatsächlich keine vernünftige IPsec-Implementation. Damals hatte man noch diskutiert, kommt IPsec überhaupt, wird das überhaupt ein Standard, werden sie überhaupt die Hersteller vernünftig einführen. Wir hatten damals auf IPsec gesetzt und heute hat sich herausgestellt, wir hatten richtig gesetzt. Die vorhandenen Produkte, die es gab, 1998, die waren proprietär, also IPsec, obwohl es den Standard schon gegeben hat, da konnte keiner mit keinem. Wir haben jeden gegen jeden ausprobiert, es hat überhaupt nichts funktioniert, also wirklich nichts funktioniert. Und dann war das Zeug noch unglaublich teuer und Performance gab es sowieso keine. Es gab also so Triple-DES-Verschlüsselung auf, Triple-DES hat man sowieso nicht bekommen, da war noch die Exportlizenzierung von der USA notwendig, die haben wir dafür ein Produkt erhalten, aber die haben da nicht mal 2 Megabit Entschlüsselung mit Triple-DES herbekommen. Und das war einfach, da haben wir gesagt, da können wir kein VPN bauen. Was hatten wir für Probleme? Natürlich gibt es so ein Projekt einiges an Problemen, aber auch das, was ich hier nur sagen möchte, ist, auch im FreeSWAN waren Fehler und Bugs drinnen, die uns ab und zu schon die Haare zu Berge stehen lassen haben. Aber das hat sich dann sehr, sehr rasch gebessert. Die Community war hier sehr gut. Wir haben auch hier sehr aktiv mitgearbeitet. Ein paar Syslog-Unzulänglichkeiten waren aufgetreten. Die hat mir dann gepatcht und das ist auch quasi wieder in den Source-Code von Syslog zurückgeflossen. Syslog ist ein Logging-Daemon aus der Unix-Welt. Einen, den es seit je und je schon gab. Was ist der Vorteil mit diesem CryptoGate? Es ist einfach kostengünstig. Auf gut Deutsch, es kostet uns keine Lizenzgebühr für irgendetwas. Wir sind technisch unglaublich flexibel. Wir können auf dem CryptoGate auch noch, wenn es dann mal sein muss, irgendeine andere Software drauf platzieren. Wir fahren mit 64 MB Flash, aber der Linux-Kernel, der drauf ist, hat 8,5 MB und sonst ist nichts auf dem Gerät. Der Tagesbetrieb, die Administration sind einfach und problemlos. Und Sie müssen sich das bei uns so vorstellen, durch das so eine Masse ist, muss das einfach funktionieren. Also es gibt nicht irgendwelche Abstürze oder Verbindungsabbrüche, das Zeug funktioniert. Und wenn wir ein Update rausspielen, dann gibt es einen Knopfdruck und das Update geht von selbst raus. Das haben wir quasi als Managementumgebung dazu gebastelt, mit Open Source natürlich. Gut, ein in unseren Augen erfolgreiches Open Source Projekt, das tatsächlich wirklich funktioniert. Halt, da ist eine falsche Folie reingerutscht. Ein zweites Projekt, das ist das Gesundheitsnetz Vorarlberg. Gehört jetzt nicht zur klassischen öffentlichen Verwaltung, aber zur Gesundheitsverwaltung. Hier machen wir quasi die sichere Datenübertragung im Gesundheitswesen. Das sind quasi die Spitäler, die Labors und die Ärzte. Über das System gehen so circa 40.000 Befunde, ärztliche Dokumente pro Monat. Und das sind im Gesamtvolumen in Vorarlberg, das sind 70%. Das heißt, 70% gehen elektronisch über die Leitungen und nicht mehr in Papierform. Wir hatten hier gestartet am 01.01.2000 und das System ist auch in Vollbetrieb. Es sind 250 niedergelassene Ärzte angeschlossen, es sind alle Krankenhäuser mit dabei, sämtliche Labors und jede Menge Spezialgesundheitseinrichtungen, die, wie wir lernen konnten, es einige gibt. Die zentrale Struktur des Gesundheitsnetzes ist, naja, es ist an sich ganz einfach. Die Übermittlung ist ein E-Mail-System. Die ärztlichen Befunde werden quasi in E-Mails eingepackt, werden mit S-MIME versigniert, verschlüsselt und dann eben übertragen. Die zentrale Struktur besteht somit aus den üblichen E-Mail-Diensten, Sendmail, Pop-Daemon, IMAP-Daemon, Radius-Daemon für die Authentifizierung, das Directory dazu für die PKI, also die Verwaltung der Zertifikate von Ärzten, läuft über einen Open LDAP-Server, das Informationsplattform über Apache, logischerweise. Und Squid haben wir auch nicht im Einsatz und ein paar Ärzte nutzen auch einen Webmail-Zugang über uns. Mit OpenSSL haben wir die PKI-Infrastruktur aufgebaut. Und das war auch also 1999 und 2000. Und wenn Sie zu diesem Zeitpunkt versucht haben, irgendwas mit PKI in die Welt zu setzen, dann hatten Sie fast hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, dass das Projekt scheitert. Also es war auch hier, es gab keine vernünftige Software. Es hat kein Hersteller sich wirklich an die Standards gehalten. Alles war inkompatibel. Und die Projekte sind ja sehr, sehr komplex, wenn man PKI einführt. Da haben wir uns entschieden, wir machen eine Schmalspur-PKI, das heißt auf gut Deutsch OpenSSL auf der Command-Line, ein paar Skriptchen rumherum und die PKI läuft heute nach wie vor und es gibt einfach kein Problem und sie funktioniert. Das Gesundheitsnetz Vorarlberg läuft übrigens quasi über die Ärztekammer für Vorarlberg. Vorteile für uns, wir haben ja sehr stabile und eine flexible Struktur und die Investitionskosten, und da speziell in die PKI-Software, die waren eben null. Und PKI-Software, wer sich das mal angeschaut hat, die sind ganz einfach sehr, sehr teuer. Aber die tun auch nichts anderes als OpenSSL. Bitte? Bitte? Die Frage war, was kann man unter PKI-Software verstehen? Das ist quasi, dass ein Arzt einen Befund verschlüsseln kann. Und signieren kann. Signieren heißt quasi dazu zu sehen, dass der Befund wirklich von dem richtigen Arzt kommt. Nicht, dass da von dritter Seite was eingeschleust werden kann. Und dass er verschlüsselt wird, dass er quasi auf dem Übertragungsweg nicht eingesehen werden kann. Auch nicht, wenn das auf unserem zentralen Server liegt. Ich kann die Befunde nicht ansehen. Die sind verschlüsselt. Und dass man die Schlüssel, zum Verschlüsseln braucht man Schlüssel. Klingt irgendwie logisch. Und das Verwalten dieses Schlüssels, und zwar der öffentlichen Teile dieser Schlüssels, läuft über eine PKI-Infrastruktur. Eine Public Key Infrastructure heißt das Zeug. Und es ist auch, Sie müssen sich so vorstellen, es kommt der User, der Arzt, zur Ärztekammer, sage ich jetzt, Jetzt muss ich feststellen, ist das wirklich ein Arzt oder ist das der Herr Meier, der nur herkommt? Es wird quasi der Arztausweis kontrolliert. Und auf Basis der Identität, dass der Arzt wirklich der Arzt ist, wird ein elektronischer Schlüssel signiert, wiederum vor der Ärztekammer, quasi unterschrieben. Das heißt, die Ärztekammer unterschreibt, dass der Arzt wirklich der Arzt ist. Und das in der elektronischen Form. Und diese Infrastruktur, die es technisch gebraucht, nennt man Public Key Infrastructure. So halbwegs verständlich? Es ist sonst, PK wäre ein Thema, das man ein paar Stunden reden könnte. Was ich hier rüberbringen möchte, ist einfach, mit Open Source hat das gut funktioniert. Ein weiteres aktuelles Projekt bei uns ist der Portalverbund. Das erkläre ich Ihnen, glaube ich, am besten ohne Folien. Es ist so, überall in der öffentlichen Verwaltung stehen Server herum, überall werden Dienste angeboten für Behörden. Im Ministerium, beim Innenministerium wird das zentrale Melderegister angeboten. Die Gemeinden und das Land müssen auf das zugreifen. Per Gesetz, das ist so. Bei einem anderen Ministerium stehen andere Dienste herum. Im Land wiederum werden Dienste angeboten. Das Problem, was man in der Behörde hier hat, ist, dass dann der Benutzer eine Menge an Passworten sich zu merken hat. Und mit dem Portalverbund will man das Problem quasi so lösen. Es gibt eine Identität für den Benutzer an seinem Stammportal. Quasi der Vorarlberger ist in Vorarlberg registriert und eben nicht mehr in Wien. Und dass dann diese Server miteinander sprechen können, dieses Protokoll, was man dazu braucht, diesen Standard, nennt man Portalverbund. Das ist eine österreichische Erfindung, eine ganz neue Erfindung. Wir sind gerade dabei, das zu realisieren. Auch hier wieder stark mit Open Source. Es kommt der Jakarta HTTP-Client zum Einsatz. Er wird zum Einsatz kommen. So muss ich sagen, wir realisieren es erst diesen Sommer. Wir nehmen Apache, Tomcat, MySQL und OpenLDAP. Und interessant, ein Mode-Out-GSS KRB5. Das ist, ich will Sie nicht verwirren, aber für die Hardliner unter der Open Source-Gemeinde ist es so, dass man damit ein Active Directory von Microsoft ganz vernünftig anzapfen kann. Quasi, ich melde mich an meinem Windows-PC an und diese Authentifizierungsinformation geht automatisch an einen Open-Source-Webserver weiter, ohne dass ich mich nochmal anmelden muss, auf Kerberos-Basis. Und so wie wir bisher feststellen konnten, hält sich der Microsoft-Kerberos-Standard mal so, dass wir mit Open-Source damit arbeiten können. Wir haben teilweise heute den S-Tunnel im Einsatz in einer Vorversion des Portalverbundes. Das ist ein SSL-Aufbau. Warum hier Open Source? Wieder dieselbe Argumentation. Es gibt heute keine kommerzielle Software, die diese Spezialanforderungen unterstützt. Ich kann das nicht von Microsoft kaufen oder von wem auch immer. Andere Bundesländer hatten sich damit Microsoft versucht. Die hatten sehr, sehr schlechte Erfahrungen. Spätestens als sie das im AD eine Schemaerweiterung durchgeführt hatten, da gab es dann die Probleme. Für uns wichtig ist, mit Open Source, es gibt dann schon den Zwang, die Internetstandards wirklich einzuhalten. Jeder redet von Standards, aber im Detail unterscheiden sie sich halt doch leider immer, diese Gummistandards. Und wir sehen einfach mit Open Source, wenn man das Open Source Software verwendet, geht das leichter. Apropos möchte ich hier noch dazu sagen, eben, ich habe es vorher schon erwähnt, die Kerberos-Authentifizierung gegen Microsoft. Auch das Microsoft Active Directory kann verwendet werden als Directory. Und das ist ja das, was wir heute in der Praxis haben. Überall läuft Microsoft herum, aber wir wollen das ja auch zusätzlich nutzen. Und natürlich haben wir in der öffentlichen Verwaltung ein Problem mit monopolartiger Software, weil natürlich Prozesse und Softwareanforderungen der öffentlichen Verwaltung ab und zu sehr speziell sind. Ich habe noch eine Webseite dazu geschrieben, die CIO-GVAT. Das ist quasi der Zusammenschluss, die übergeordnete Website, die übergeordnete Schnittstelle der Behörden in ganz Österreich, was IKT, also was IT-Strategie anbelangt. Das Chief Information Office heißt das übrigens. Ist beim Bundeskanzleramt angesiedelt. So, unsere Erfahrungen. Also was wir mit Überzeugung sagen können, wenn man innovative Projekte angeht oder frühzeitige Projekte, die funktionieren an sich nur mit Open Source Software oder wirklich mit Eigenentwicklung. Beispiel CryptoGate, Beispiel Portalverbund. In unseren Augen ist der Bezug zu offenen Standards bei Open Source viel besser ausgeprägt und das, also als bei kommerzieller Software, so müsste ich noch sagen. Und das ist einer meiner ganz großen Messages, die ich immer rüberbringen will, Standards. Wenn Informationssysteme miteinander sprechen sollten, braucht es Standards und Open Source ist eben ein Teil dazu, der hier hilft. Open Source hat bei uns einen ganz großen Nutzen eben als Integrationsplattform, eben verschiedene Welten auch zusammenzubringen. Ich sage jetzt auf der einen Seite irgendwo eine Sun-Umgebung, Sun Solaris-Umgebung, auf der anderen Seite eine Windows-Umgebung und die sollten irgendwo mal Daten austauschen und nichts funktioniert. Setzen wir jetzt in der Mitte ein bisschen Open Source rein, projektbezogen. Da haben wir schon gute Erfahrungen gemacht. Im Security-Bereich, große Message der VTG ist natürlich auch die Security, weil wenn Sie sich vorstellen, wir haben alle Behörden zusammengeschlossen, ist Security ein Riesenthema. Wir haben sehr starke Security-Bereiche und auch hier muss man sagen, bei Open Source ist es oft mal einfacher, in der Security hier zu arbeiten oder eben auch Security-Zonen hier vernünftig zu schaffen. Ganz wichtig, was ich hier noch sagen möchte, ist, den richtigen Einsatz bei Security bitte unbedingt beachten, weil, ich sage es auch mal so einfach raus, ein schlecht administrierter Apache ist natürlich schon schlechter wie ein gut administrierter Microsoft IIS Server. Also es kommt einfach darauf an, man muss die Security Software richtig einsetzen, egal ob Open Source oder Closed Source Software ist. Open Source heißt nicht, dass dann das alles von selbst läuft. Aber auch die Erfahrung, die wir gemacht haben, es ist nicht jeder Open Source gut. Und wenn Sie Open Source einsetzen, schauen Sie schon, welche Projekte Sie verwenden. Nehmen Sie nicht alles und gehen Sie nicht so ganz ohne Know-how an die Sache ran oder nicht ohne Erfahrung. Wenn Sie keine Erfahrung haben, wenden Sie sich an Dienstleister, die es mittlerweile immer mehrere gibt. Beim ersten Mal kann man schon ein bisschen auf die Nase fallen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Open Source löst leider nicht alle Probleme, das ist auch eine bekannte Sache. Was ich damit sagen will, ist, auch wenn man ein Open Source Projekt macht, die guten alten IT-Vorgangsregeln, auf gut Deutsch, zuerst denken, dann handeln, ein Projektmanagement, eine Planung, ein Datenbankdesign, das ist natürlich immer noch notwendig. Schnell mal eine Open Source Software herunterladen, installieren und geht schon und sagen, ich bin fertig. Damit geht es vielleicht zu Beginn, aber früher oder später fallen Sie damit auf die Nase. Also das, was man in der Schule, im Studium gelernt hat, hat schon noch gewisse Gültigkeit. Ich möchte auch sagen, dass nicht alles bisherige schlecht ist. Wir haben sehr gute kommerzielle Software im Einsatz, das möchte ich auch nochmal gesagt haben. Was ich glaube, ist, dass wir in Zukunft natürlich eine Koexistenz von verschiedensten Systemen erleben werden, auch was Open Source und Closed Source sein wird. So, jetzt hat mich das Open Office durcheinander gebracht. Moment bitte. Meine Forderungen kommen nämlich noch. So. Dass mir vorher die Folie noch verrutscht. Was ich für uns aussagen kann, wir konnten Open Source erfolgreich einsetzen und wir werden das natürlich auch weiter tun. Wir konnten die Projekte realisieren, die an sich ohne Open Source nicht möglich gewesen wären. Wir haben nicht eine riesen Auswahl an Programmierern zur Hand, dass wir etwas wirklich selbst programmieren können. Und auf dem Markt gibt es dann oft die Software nicht, die wir brauchen. Wir konnten Projekte realisieren, die einfach sonst nicht finanzierbar gewesen wären. Ich kann vielleicht noch als Nachsatz sagen, bei diesen Crypto-Gates quasi für das Gemeindenetz im Jahre 1999 hatten wir das quergerechnet mit der Firma Checkpoint als Firewall- und VPN-Hersteller und da waren dann Unterschiede natürlich so im zweistelligen Millionenbetrag an Kosten. Schilling waren es dazumals. Und dann hätte man das Projekt ganz einfach nie realisieren können. Das heißt, wir hätten heute nicht dazu mal schon ein Gemeindenetz gehabt. Bei uns sind die Investitions- und die Administrationskosten, und mir geht es ganz speziell um die Administrationskosten, geringer, wenn wir Open Source einsetzen. Das gilt mal bei uns auf jeden Fall für den Serverbereich und den Dienstebereich. Wie die Sache bei dem Open Source Clients aussieht, kann ich nicht wirklich noch Aussagen treffen. Was hier läuft, sind diverse Pilot-Testversuche, speziell auch im Bildungsbereich, die natürlich auch von uns unterstützt sind und auch von uns, wo auch von uns mitgearbeitet wird. Aber da würde ich mich heute noch hüten, also ich hier als VTG zu sagen, naja, auch hier wird es uns wirklich Kosten senken. Also ich kann aber fix sagen, in unserem Umfeld für Server und Dienste, die wir anbieten, haben wir weniger Kosten. Mein großes Anliegen, ich habe es kurz anklingen lassen, Open Source ist gut, ich hätte lieber Open Standards, dann ist es egal, was für Systeme da herumsprechen, wenn sie offen mit richtigen Standards miteinander kommunizieren können, kann dieses System hier Betriebssystem A und das andere Betriebssystem B haben und dann können sie miteinander. Das wäre mein Wunsch. Leider ist es nicht so. Aber wichtig ist, Open Source hilft mir bei diesem Wunsch und zwar sehr, sehr gut. Und es bleibt für uns alle noch genug zu tun. Und mit diesem Satz möchte ich auch meine Folienpräsentation hier abschließen. Stehe für jede Frage gerne zur Verfügung, auch für jede Diskussion. Sind schon Fragen gleich mal so auf der Zunge? Sonst präsentiere ich noch meine letzte Folie. Ha. Fragen? Ich habe keine konkreten Zahlen, auch keine Prozentsätze, aber am Beispiel, also zum Beispiel das Update von den Apache-Webservern. Das ist ein Skript in Perl geschrieben, 5 Zeilen. Der schießt dann quasi diesen neuen Apache auf die Server raus. Da drückt ein Administrator bei uns einen Knopf, das ist in 2 Minuten erledigt und hat noch nie ein Problem gegeben. Wenn wir beginnen, die Microsoft IIS Server abzudaten, dann ist das individuell. Da gehen wir auf jeden Server hin, holen die Patches runter, installieren die, kontrollieren 5-mal, wundern uns dann, warum das Ding wieder abstürzt. Und dann funktioniert es dann einmal doch noch irgendwie. Und wenn es dann 3 Server sind, ist das nicht so tragisch. Wenn es dann 20 Server sind, wird es schon tragisch. Und das ist an sich das, was uns sehr viel Aufwand einfach erspart. Und wir haben auch, muss dazu sagen, nur auf der Open-Source-Basis diese Automatisierung wirklich gefunden. Diese kleinen Skriptchen, aus der Unix-Welt kennt man die noch, die laufen auch in der Unix-Welt. Aber jetzt mit dem Relaunch, sage ich jetzt mal, von Linux, haben wir wieder diese Möglichkeit. Wir suchen bei Microsoft immer noch diese Scripting-Methode. Wir haben da schon versucht, die Unix-Tools auf Windows zu installieren und so, das geht auch alles, aber es ist alles irgendwo ein bisschen nicht so, wie wir uns das wünschen. Vielleicht sind wir auch zu blöd, was Microsoft anbelangt, das könnte auch noch sein. Aber auf jeden Fall tun wir uns einfach leichter.
Ich möchte eine Frage als Open Source Entwickler stellen. Sie haben davon gesprochen, wie viel Sie sich eigentlich sparen und wie viel in Open Source Software nutzt. Open Source ist immer eigentlich ein Geben und ein Nehmen. Sie haben gesagt, Sie haben auch schon einige Patches beigetragen in dieser Software, die Sie einsetzen. Und wie sieht es auch das Land Vorarlberg, oder wie sehen auch Sie Ihre Beziehung zur Open Source Community, die Ihnen ja Beiträge in Millionenhöhe hier eigentlich spart?
Also fürs Land kann ich nicht sprechen, ich kann für die VTG sprechen. Ein Grund, was zurückgeht, ist auch, dass ich hier stehe, dass wir hier auch mitarbeiten, so ist es ja auch nicht. Das, was konkret ist, sind natürlich kleine Softwareteile, die im Zuge von Projekten zurückgingen. Es ist aber nicht so, dass wir große Programmierabteilungen haben. Nicht in diesem klassischen Sinne. Das, was wir machen, ist viel in der Öffentlichkeitsarbeit. Das hilft ja auch wieder. Open Source, auch in OSIF. Wenn du das dann später noch sagst, ist ja auch die VTG finanziell irgendwo noch mitbeteiligt. Im Bereich der Bildung, also zum Beispiel die IKT-Offensive, also wo das Land sehr viel Geld für die Ausstattung der Schulen in die Hand genommen hat, ist zum Beispiel bei den AHS-Schulen auf jedem PC ein Dual-Boot-Image drauf. Das heißt, die Schüler können da wählen, zwischen SUSE Linux oder Windows zu starten. Das ist bei allen AHS durchgängig drinnen. Das ist von uns gemacht worden. Also wir transportieren sehr viel in den Bildungsbereich rein. Wir würden uns ab und zu ein bisschen mehr noch wünschen, das schon. Aber auch, also Bereich Bildung ist eine starke Sache. Auch Technologieforum, wo wir den halben Tag für Open Source reserviert war, um das auch unters Volk zu bringen. Weil was wir schon auch glauben ist, als relativ großer, wobei die VTG selbst ist ja nicht so groß, aber wir haben da doch ein paar Möglichkeiten, das wirklich hinzusetzen, uns in Open Source anzusehen und dann das wirklich einzusetzen, was vielleicht das Klein- und Mittelunternehmen in Vorarlberg nicht hat. Und das, was ich Ihnen heute mit der Präsentation noch sagen wollte, ist, es funktioniert schon im großen Stil und ich glaube auch, dass es künftig eher im kleineren Bereich funktionieren wird. Ja, also nicht so stark im Source Code, den wir zurückliefern, mehr in Richtung Bewusstsein, Hilfestellung etc. Weitere Fragen? Achso, ja, weil die Folien nicht verduscht sind. Ja, also das Business von der VTG ist der Server- und der Dienstebereich. Wir sind nicht an sich nicht zuständig für die Clients und darum sind auch alle Beispiele auf den Serverbereich bezogen, weil nur da kann ich die ehrliche Aussage geben. Die Client-Sache, eben die Übungen, die wir so gemacht haben, ist Richtung Schulen, Schulen-Desktop. Funktioniert an sich alles, bis auf viele Kleinigkeiten, die dann Aufwendungen ergeben und dann kostet es doch wieder Geld. Sonst vielleicht noch ein Beispiel, auch interessant, in einer Schule ein Pilotprojekt mit Remote Boot. Das sind quasi alte PCs, die sich von einem Linux-Server das Image holen, booten und dann einen OpenOffice Desktop haben und gleich noch eine Terminal Session auf dem Windows Server starten. Dann kann quasi der Schüler auch in beiden Welten arbeiten. Das Zeug läuft schon in den Schulen. Da spielen sie herum. Sind die Softwareentwickler in der VTG und die Hardcore Linux Leute, die haben natürlich Linux als Betriebssystem auf dem Desktop. Die arbeiten mit den üblichen Open-Source-Produkten und interessanterweise nehmen sie ihn heute als Outlook-Ersatz. Also unser internes Management läuft stark mit Outlook, Microsoft Outlook ab. Schande über mich. Aber es ist leider so. Die haben dann Evolution-Client genommen und an sich scheint das auch sehr gut zu funktionieren. Also sie arbeiten im Tagesbetrieb damit. Ob ich mich da jetzt schon trauen würde, irgendwo in der Landesregierung einen Arbeitsplatz umzustellen, fragen Sie mich bitte nicht ehrlich. Ja, ich habe mal monopolartige Software bei Behörden erwähnt, zum Beispiel die laufen mit Windows. Also das zurzeit heute ein wichtiges System besetzt einfach Windows voraus, leider. Und das ist eines, was man halt in einer Strategie, die er hat, was über 10 Jahre sich entwickelt hat und Mordsinvestitionen da drin sind. Das kann man nicht von heute auf morgen einfach wegschmissen, leider. Was sonst ist, es sind sehr, sehr oft wirklich Spezialapplikationen von dem Straßenplaner, der mit CAD da irgendwelche Straßen zeichnet oder irgendeine Schweinedatenbank für das Veterinäramt etc. Also es lohnt sich leider überall irgendeine Applikation finden, die sich Softwareentwickler einfach noch nichts von Open Source gehört. Leider. Und bei uns ist es oft so, es wird viel Software vom Bund hergedrückt. Also ein Vereinsregister zum Beispiel. Es soll ein zentrales Vereinsregister geben, das gibt es aber noch nicht. Also hat das Innenministerium bis jetzt eine bestimmte Lösung zur Verfügung gestellt. Die muss man verwenden. Die läuft leider nur mit Microsoft. Da ist schon noch viel Bewusstseinsbildung zu machen. Vielleicht sollten wir OSIV mal nach OSIV machen, nach Wien transportieren. Auch in Wien gibt es gute Open-Source-Initiativen, Gemeinde Wien zum Beispiel. Die kann man also wirklich ganz, ganz hervorragend erwähnen. Aber also auf die Frage zurückkommen, Spezialapplikationen, die es leider sehr, sehr viel gibt. Und die Leute, sagen wir, Schulungsaufwendungen sind natürlich da. Und der Helpdesk ist dann mal froh, dass die Leute überhaupt mal irgendein Word gescheit bedienen können. Aber das wird vermutlich dann nicht der Hauptgrund sein. Ich habe dann da sonst noch einen Geheimschlüssel in der Hand. Der ist nämlich für den Buffetraum. Wenn da jetzt die Pause eingeläutet wird, dann gibt es ja quasi als Hausherrn von heute das Buffet hier auf unsere Kosten. Dafür darf ich Sie recht herzlich einladen.